Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio, wieder erwarten, auch von mir selbst aus betrachtet, mit mir, Niklas. Das ist aber sehr wahrscheinlich dann doch das letzte Content-Piece, das ich für die kommenden 2 Monate produzieren werde. Umso mehr freue ich mich, dass ihr in Hülle und Fülle ganz wunderbare Fragen eingereicht habt. Und die erste kommt heute von Raphael Tours. Man könnte meinen, das sei ein Reiseanbieter aus den frühen 2000ern. Damals gab es davon gefühlt noch sehr, sehr viele. In meiner Wahrnehmung zumindest ein kleines bisschen ausgestorben. Theorien dazu gerne in die Kommentare. Wir starten rein jedenfalls mit der Frage von Raphael Tours. Hallo Niklas, wenn du eine Liga aus den 16 Bundesländern erstellen müsstest, wie würde diese lauten? Regel pro Bundesland darf nur ein Verein verwendet werden. Viele Grüße vom Niederrhein. Viele Grüße an den Niederrhein gehen zurück an Raphael Tours. Also, wie sähe eine Bundesliga bestehend aus 16 Vereinen aus, wobei jedes Bundesland einen Verein stellt? Dieser Aufgabe habe ich mich angenommen und beschämt festgestellt, dass ich aus dem Kopf nur 14 Bundesländer zusammenbekam und dann tatsächlich nochmal in die Recherche gehen musste. Bundesländer Deutschland habe ich bei Google eingegeben und war dann erfolgreich. Mecklenburg-Vorpommern hat ehrlich gesagt gar nicht so viel Auswahl zu bieten. Deswegen muss man da, glaube ich, mit Hansa Rostock gehen, die ich ja auch noch aus den 90ern und Nullerjahren als Bundesligist kenne. Aus dem Saarland, also Homburg wäre eine Möglichkeit, Elversberg wäre eine Möglichkeit, aber auch als FCK-Fan muss ich sagen, da kann ich natürlich keinen geringeren Verein nehmen als den ersten FC Saarbrücken, auch weil das dann ein schönes Derby für die Bundesliga bedeuten würde, dazu später mehr. Aus Thüringen in meinen Augen 2 Vereine zur Auswahl, Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena, und in meiner Welt zumindest, in meiner Fußballwelt ist Carl Zeiss Jena der präsentere Verein gewesen, mit dem cooleren Namen. Carl Zeiss ist ja hier so eine Optikfirma, mit Fotografie und Linsen und so einem Kram zu tun gehabt, glaube ich, und ist ja so ein traditioneller ostdeutscher Vereinsname und geht in meinen Augen sehr, sehr gut rein, deswegen Jena, der Verein aus Thüringen, der bei mir am Start ist. Die Stadtstaaten sind relativ einfach, Hamburg, der HSV, also ganz klar die größere Nummer. Aus Bremen, logischerweise Werder Bremen, da gab es nicht wahnsinnig viel Konkurrenz. Niedersachsen, jetzt kommen die großen Sachsens, 3 Sachsens gibt es in Deutschland. Aus Niedersachsen, Hannover 96, selbst mit Wolfsburg-Bayers, der bei mir familiär Einzug gehalten hat, kommt man nicht drum herum zu sagen, oder ich zumindest nicht drum herum zu sagen, dass ganz klar Hannover 96 für mich der stabilste Verein Niedersachsens ist. In Sachsen habe ich mich entschieden für die BSG Chemie Leipzig. Das ist die beste Kombination, die ich in diesem Bundesland finden konnte, aus Traditionsverein mit gleichzeitig einer stabilen Fanszene, der ich durchaus etwas abgewinnen kann. Und Sachsen, also es gibt auch andere Vereine dort mit sehr guten Fanszenen, aber im Zweifelsfall stehe ich dann, glaube ich, Chemie Leipzig näher als den anderen. Sachsen-Anhalt, auch da ist die Auswahl recht einfach, denn auch da ist die Konkurrenz für den ersten FC Magdeburg nicht wahnsinnig groß. Der Hallesche FC kommt, glaube ich, noch aus Sachsen-Anhalt, aber da habe ich mich ganz, ganz klar und deutlich für den FCM entschieden. Brandenburg, Stichwort wenig Konkurrenz. Schosebus, wie auf dem ein oder anderen Verkehrsschild dort in der Region steht. Ich war ja schon mal ein paar Mal in der Lausitz und habe dort Naherholungsurlaub betrieben. Und Energie Cottbus ist der Verein, den ich wählen würde. Rheinland-Pfalz, erst der FC Kaiserslautern, muss man ehrlicherweise aber auch sagen, auch ohne meinen persönlichen Bias ist das, glaube ich, die einzig richtige Wahl. Ist ganz klar der größte Verein Rheinland-Pfalzes und muss man nehmen. Muss man, glaube ich, nehmen. Hessen, Eintracht Frankfurt. Hessen ist auch so ein Bundesland. Generell muss man sagen, es gibt nicht so wahnsinnig viele Bundesländer, in denen die Konkurrenzsituation so arg ist, dass man eine große Auswahl hätte. Schleswig-Holstein zum Beispiel kann man wählen zwischen Holstein-Kiel und dem VfB Lübeck. Ich glaube, Kiel ist nochmal der klar mitgliederstärkere Verein. Und deswegen habe ich mich für die Störche entschieden. In Berlin ist es die Grundsatzfrage, willst du Hertha dabei haben oder willst du Union dabei haben? Zweimal im Jahr ist meine Antwort Union, immer dann, wenn Hertha gegen den FCK spielt und herauskommt, dass die eine Fanfreundschaft mit dem KSC haben. Ansonsten sage ich ganz klar Hertha BSC und sage ich auch hier aus Bayern, der FC Bayern, hätte man noch Nürnberg nehmen können, die Spielvereinigung aus Fürth ist da unterwegs, das sind die Vereine, die ich so denke, wenn ich an Bayern denke, natürlich noch Augsburg, ich glaube Regensburg auch, aber ja, 1860 natürlich, pardon, aber muss man, glaube ich, ganz klar den FC Bayern nehmen. Baden-Württemberg, SC Freiburg müsste Bavü sein, aber ganz ehrlich, wer will da am VfB Stuttgart vorbeikommen? Ganz klar der größte Verein dieses Bundeslandes. Und abschließend noch Nordrhein-Westfalen. Das ist mit Abstand das am schwierigsten zu beantwortende Bundesland, weil es da eben so viele Vereine gibt. Man könnte sogar eine Bundesliga aus reinen NRW-Clubs machen, die wahrscheinlich Spaß machen würde zum Zuschauen. Und vielleicht ist es kontrovers, weil ich glaube schon, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass es größere Vereine im Ruhrgebiet gibt. Zwei, hätte ich aus dem Bauch heraus gesagt. Aber ich gehe mit dem ersten FC Köln. Der erste FC Köln ist ja mein deutscher Zweitverein. Also habe ich schon häufiger gesagt, dass die Sympathien für den FC relativ groß sind. Und deswegen sehe ich so meine Bundesländer-Bundesliga aus. Und ich kann sagen, ich würde mir sie aktuell lieber anschauen als die Bundesliga in 24-25. Nächste Frage kommt von dem Schildfrosch, dem guten Schildfrosch. Fand es eine gute Frage. Was unterscheidet Spieler wie Nsoki, also Stanley Nsoki von der TSG Hoffenheim, der am Wochenende ja durchaus entscheidend auf den Spielverlauf Einfluss genommen hat, dadurch, dass er vom Platz geflogen ist. Also, was unterscheidet Spieler wie Nsoki, die häufig durch Platzverweise auffallen, von anderen? Fehlt da das fußballerische Verständnis oder haben sie öfter Pech? Liebe Grüße und alles Gute für dich und deine kleine Familie. Vielen Dank auch an dich, Schildfrosch. Fassen wir mal zusammen. Stanley Nsoki spielt bei der TSG, glaube ich, jetzt 2 Jahre. Hat in 32 Bundesligaspielen, das sind nicht mal 2 Jahre, anderthalb vielleicht. Nsoki hat in 32 Bundesligaspielen 2-mal gelb-rot und 1-mal rot gesehen. Kein Spieler mit 3 Platzverweisen hat das in weniger Spielen in der Bundesliga geschafft. Es gab mal einen Nils Schlotterbeck, der hat, glaube ich, 36 Spiele gebraucht dafür. Moses Sichone zum Beispiel, der so in meiner persönlichen Generation oder für mich persönlich, ich habe keine Privatgeneration, aber für mich persönlich so in meinem Kopf so einer der großen Rotsünder der Zeit ist, in der ich angefangen habe, Fußball zu schauen, der hat zum Beispiel für 3 Platzverweise 83 Spiele gebraucht. Also Stanley Nsoki hat da schon außergewöhnlich viel Scheiße gebaut in relativ kurzer Zeit. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde zum Beispiel sagen, ein Maxence Lacroix, der in 111 Spielen in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg 6-mal vom Platz geflogen ist, bei dem sind die Gründe anders gelagert, in meinen Augen zumindest, als bei Nsoki. Bei Lacroix sah es für mich eher nach einem Druckproblem aus, nach einem Spieler, der teilweise so Übersprungshandlungen drin hatte, weil er gefühlt mit der Drucksituation nicht so richtig zurechtgekommen ist. Also ich finde zum Beispiel, also Luis Suarez und seine Bissvorfälle sind in meiner küchenpsychologischen Theorie einfach zu viel Druck, angestaute Adrenalin etc. in dieser Extremsituation Profifußball, die es ja, glaube ich, ist und die man, glaube ich, nur nachvollziehen kann, wenn man auch in ihr gewesen ist. Wir kennen ja auch die Mertesacker-Zitate, das Kotzen vorm Spiel, weil der Druck für einen persönlich so groß gewesen ist. Bei Luis Suarez glaube ich wirklich, dass das Beißen, was ja eigentlich auch so ein kindliches Verhaltensmuster ist, Kinder beißen in der Regel. Also unter beißenden Menschen hast du entweder halt Leute auf einem komplett auf dem Trip sind, so auf Zombie-Trips wie in Florida manchmal, oder halt eher Kinder, die beißen. Und da, glaube ich, auch eher aus einer emotionalen Überforderung heraus. Und die ist es, glaube ich, auch bei Luis Suarez gewesen. Und so sehe ich es bei Lacroix auch. Lacroix ist 6-mal vom Platz geflogen, konnte aber trotzdem einen relativ hohen Marktwert beim VfL Wolfsburg halten, hat einen Markt gehabt, ist in die Premier League gewechselt und dort einen super starken Saisonstart gespielt, mit persönlich sehr ordentlichen Leistungen in den 3 Spielen, die er bisher in der Startelf gemacht hat. Und bei uns Nsoki sieht das für mich eben anders aus. Da sehe ich einen Fußballer, einen Spieler, der in Sachen taktischem Verständnis und Handlungsgeschwindigkeit einfach grundsätzlich überfordert aussieht auf dem Platz. Kommt dann vielleicht auch nicht von ungefähr, dass die einzige Station, bei der Nsoki so wirklich überzeugen konnte und sein Marktwert gesteigert hat und der nicht gesunken ist, dass das Brügge gewesen ist, also ein Verein, der außerhalb der Top 5 Ligen liegt. Und ich glaube, für Nsoki geht die Karriereleiter nach der TSG eben nicht nach oben. Der Marktwert ist ziemlich eingebrochen auf mittlerweile 2,5 laut transfermarkt.de. Der wird entweder zu einem noch schwächeren Verein aus Top 5 Ligen wechseln oder halte ich persönlich für am wahrscheinlichsten wieder raus aus einer Top 5 Liga. Das würde ich sagen, ist so ein Unterschied. Wenn ich jetzt Lacroix nehme mit vielen Platzverweisen in der näheren Vergangenheit und Nsoki, Lacroix sah für mich wirklich aus wie ein Spieler, der eigentlich alles hat, der aber teilweise einfach mental irgendwie überfordert wirkte mit der Drucksituation Profifußball, mit der Drucksituation Bundesliga, bei dem es aber für mich nie daran lag, dass er irgendwas einfach nicht konnte. Für Nsoki sieht es für mich so aus, als ob der einfach in der Verarbeitung, im Ablauf, bis es vom Kopf zu den Beinen kommt, einfach zu langsam ist und dann eben überfordert ist, Fouls ziehen muss, sich dann teilweise auch nicht so ganz im Griff hat. Das ist für mich ein Unterschied. Es gibt dann noch einen Arschetyp Rotsünder, und das ist so der Typ Dominik Kohr zum Beispiel, der, glaube ich, kein Problem mit dem Druck hat, der grundsätzlich geeignet ist, um Bundesliga zu spielen, sonst hätte er es nicht über so viele Jahre gemacht und über so viele Spiele hinweg, der aber einfach es ein Stück weit geil findet, der es irgendwie braucht für sein Spiel, einfach an der Grenze zu spielen, hart zu spielen, um dann zwangsläufig, weil er eben so oft, glaube ich, in der Art der Zweikampfführung das Risiko in Kauf nimmt, dass wenn er mal irgendwas falsch timet, eine Millisekunde zu spät ist, dass es dann richtig kracht und er vom Platz fliegen könnte, der deswegen halt rote Karten sieht. Das sind so drei Typen von Rotsündern, die ich vielleicht kategorisieren würde. Und Nsoki ist für mich klar der Fall von, das reicht sportlich einfach nicht für dieses Niveau. Weiter geht's mit der ersten Frage aus unserem Discord. Dieser Discord ist für euch zugänglich, wenn ihr zum Beispiel Supporter seid bei Patreon oder aber Subscriber bei uns auf dem Twitch-Kanal. Und da könnt ihr eben Fragen einreichen mit einer höheren Auswahlwahrscheinlichkeit, weil die Menge an Fragen, die dort eingeht, einfach nochmal kleiner ist als bei uns auf dem Community-Tab bei YouTube. Und Alex fragt, gute Niklas, erstmal herzlichen Glückwunsch zur kommenden Vaterschaft, auch an dich, vielen Dank. Wie bewertest du den Saisonstart und die allgemeine Lage deines FCK? In der Tabelle sieht man mit 9 Punkten aus 7 Spielen weder besonders gut noch schlecht aus, oder steht man weder besonders gut noch schlecht da. Wie weit kann die Reise in dieser Saison noch gehen? Grüße aus Düsseldorf, schätzungsweise 34 Spiele weit. Danach ist, glaube ich, Schluss. Und in der Pokalrunde in der nächsten ist ehrlicherweise auch finito. Also ich würde es mir natürlich anders wünschen, aber ich sehe kein Szenario, in dem der erste FC Kaiserslautern den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal rauswirft. Aber zu meiner aktuellen Einschätzung, der FCK ist 11. in der Tabellenhälfte, 9 Punkte aus 7 Spielen, hast du bereits gesagt, Torverhältnis von 11:12. Und man hat ja Markus Anfang als Trainer geholt, durchaus auch kritisch beäugt worden aufgrund Dingen, die nicht nur mit Fußball zu tun haben, der aber oder dessen Anstellung schon irgendwie ein klares Signal war, von wegen, wir möchten anders Fußball spielen, wir möchten uns hinentwickeln zu einer Mannschaft, die mehr den Ball hat. Der FCK hat aktuell mehr den Ball, hat, glaube ich, knapp 52% Ballbesitz in der zweiten Bundesliga zurzeit, hatte am Wochenende gegen Regensburg beim 0:0 sogar 75% Ballbesitz, also man möchte sich weiterentwickeln hin zu mehr Kontrolle, kontrolliertem Ballbesitz. Und das macht in meinen Augen auch Sinn, weil eine Sache, unter der der FCK oft gelitten hat, vor allem in der Vorsaison, in der man ja echt das sehr, sehr spannend gemacht hat im Abstiegskampf, war, dass man Führungen sehr oft nicht zu Ende spielen konnte, weil man nicht in der Lage war, technisch, taktisch, von der Grundeinstellung der Mannschaft her, Spiele mal zu kontrollieren, den Ball mal innerhalb der eigenen Reihen zirkulieren zu lassen, Tempo rauszunehmen und so ein bisschen diese Chaos-Spiele zu unterbinden. Von denen gab es ganz, ganz viele. Aber man sieht, der FCK hat spät den Ausgleich gegen den HSV kassiert, hat beim wilden 4:3 gegen die Hertha, das die Hertha ja gewonnen hat, auch sehr, sehr spät noch das vierte Tor kassiert, hat 3:2 geführt und daraus noch ein 4:3 werden lassen. Das ist definitiv noch nicht behoben. Der FCK ist immer noch nicht in der Lage, dann zumindest, wenn der Gegner Stress macht, Stress ausübt, Spiele wirklich zu kontrollieren. Gegen Regensburg war es zum Beispiel so, das sah ganz gefällig aus, so in der Frühphase des Spielaufbaus, aber eben auch, weil Regensburg Lautern hat machen lassen und so ab 5 Meter über der Mittellinie hat dann der Gegner angefangen mitzuspielen. Da hat man auch gemerkt, okay, da fehlen wirklich nach wie vor noch die Mittel und Wege, um dann auch in gefährliche Räume zu kommen. Der FCK hat gegen Regensburg 0,82 XG generiert aus 75% Ballbesitz. Kann man also sagen, der meiste von diesem Ballbesitz ist ein Scheißdreck wert gewesen, weil man echt gar nichts daraus machen konnte. Und es krankt für mich unter anderem auch daran, dass die mannschaftliche Zusammensetzung immer noch nicht ideal ist. Ich finde viele Spieler in dieser Mannschaft, wenn ich so an Richmond Tetschi denke, wenn ich auch an Ragnar Ache denke, der auch beides kann, weil er einfach qualitativ ein Tick zu gut ist für die zweite Liga wahrscheinlich, aber auch wenn ich an ihn denke, Abiyama, der am Wochenende gestartet ist, das sind für mich alles Spieler, die immer noch eher darauf ausgelegt sind, Umschaltspieler zu sein, Umschaltfußball zu spielen und schnell das Feld zu überbrücken und die dann am besten sind, wenn die Räume groß sind. Das gilt sogar auch noch für Aaron Opoku. Bei dem würde ich aber sagen, der ist für mich technisch so stark, dass ich da sehe, dass er die Entwicklung mitgehen kann. Und er hat ja auch schon, also für mich einer der besseren bis besten FCK-Spieler gewesen in der laufenden Saison, auch schon gezeigt, dass er in engen Räumen funktionieren kann, dass er technisch sauber genug ist, um irgendwie angespielt zu werden zwischen den Linien und dann auch noch mit Ball was anfangen kann. Entscheidungsfindung ist noch so ein Thema, aber bei Opoku habe ich da noch echt relativ viel Hoffnung. Und ein Problem ist eben auch, auf der 6 spielt aktuell Boris Tomjak und auch der ist einer der besseren FCK-Spieler, gehört aber für mich weiterhin in die Innenverteidigung und ist in meinen Augen eher ein Bremsklotz auf der 6er-Position. Ist eine Position, die dringend hätte besetzt werden müssen, weil es eigentlich in diesem 4-3-3 von Markus Anfang auch eine totale Schlüsselposition ist und da hätte in meinen Augen auf jeden Fall jemand kommen müssen. Ich habe sogar einen Spieler, den ich für den FCK sehr, sehr interessant fände. Das ist Hassan Diouce, der spielt bei Auxerre in der französischen ersten Liga. Auxerre ist in der Vorsaison als Tabellenerster aus der Ligue 2 in die Ligue 1 aufgestiegen. In der letzten Saison hat er durchaus noch seine Einsatzzeiten bekommen, hat glaube ich über 30 Spiele gemacht, 15 oder 16 davon in der Startelf und ist dort eben Sechser und ist ein Spieler, der sich auszeichnet dadurch, dass er ein Spiel gut lesen kann gegen den Ball und deswegen auch relativ hohe Werte hat bei den Interceptions, aber auch vor allem ein Spieler, der sehr viel im Spiel mit Ball eingebunden ist. Also gehört in diesen Next 14 Ligen, also nicht den Top 5 Ligen, sondern dem, was dahinter kommt. Da zählt unter anderem auch die zweite Bundesliga dazu. Gehörte er in den letzten 365 Tagen, was die Menge an versuchten Pässen angeht, zu den oberen 7%, in der Passgenauigkeit zu den besten 4%, aber trotzdem bei den progressiven Pässen auch zu den besten 15%. Also jemand, der ein hohes Passvolumen mit einer hohen Passgenauigkeit kombiniert hat, dabei aber nicht auch vernachlässigt hat, den Ball ins letzte Spielfelddrittel zu bringen. Und der hat jetzt in der Ligue 1 bei Auxerre zum Saisonstart quasi gar nicht gespielt, nur einen Kurzeinsatz gehabt bisher, sonst gar nicht. Und ist mittleres Alter, 27 Jahre alt, aber wie ich finde, jemand, der gut passen würde zu diesem Markus Anfang Fußball, den ich zufällig selber mal gescoutet habe, weil mir langweilig war und ich dachte, wer könnte denn dem FCK auf der Position weiterhelfen. Also ich finde, auf der 6er-Position muss auf jeden Fall noch etwas passieren. Was beim FCK schon gut klappt in meinen Augen unter Markus Anfang, ist das Spiel gegen den Ball situativ, also das Pressing, finde ich, sieht hier und da gut aus. Man hat auch ein paar Tore darüber gemacht, hat, glaube ich, sowohl gegen die Hertha auf jeden Fall, aber ich meine auch gegen Fürth nach relativ hohen Ballgewinnen Tore erzielen können. Und ne, gegen HSV und gegen Fürth Tore erzielen können nach relativ hohem Ballgewinn. Und es kommt noch nicht von ungefähr, was die Passes per Defensive Action angeht. Die kommen nochmal vor im Laufe dieser Folge. Steht der FCK aktuell auf dem 4. Platz in der 2. Bundesliga. Also das sieht gut aus, aber ich finde einfach die Torgefahr aus dem Spiel heraus, aus dem kontrollierten Spielaufbau, die lässt aktuell noch zu wünschen übrig. Hat man eben ganz, ganz exemplarisch gegen Regensburg gesehen. Der FCK hat, glaube ich, 3 Tore nach Eckball gemacht, einen Elfmeter gehabt gegen Ulm, 2 Tore gemacht aus Freistoßvarianten. Da haben wir schon 6 der 11 Tore, die eigentlich über Standards gefallen sind. Dann waren noch ein, zwei Dinge dabei, die in meinen Augen eher Umschaltmomente waren. Und dann bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig an Toren, wo ich sagen würde, ey, die waren echt gut rausgespielt, wo erkennbar war, da fruchtet die Idee von Markus Anfang. Also ich finde, der FCK ist noch am Scheideweg, wo ich nicht so ganz weiß, wo die Reise hingehen wird. Und das fasst die Tabellensituation mit dem 11. Platz, glaube ich, auch relativ gut zusammen. Ich bin okay, ich zufrieden für den Moment, aber mein Barometer schlägt eher leicht Richtung Pessimismus aus als Richtung Optimismus zurzeit. Und ich würde mir wünschen, dass man im Winter zumindest auf der 6er Position versucht nachzujustieren. Für mein letztes Frag Calcio vor der Pause habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und eine Frage ausgesucht von unserer Legende und dem Comeback-König Stefan E. Und er schreibt, grüß dich Niklas, wie steht's? Ja, ganz gut soweit. Noch am Warten. Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren viele Veränderungen durchlaufen. Glaubst du, dass die folgenden ehemaligen Nationalspieler in Zukunft wieder den Weg zurück in die Mannschaft finden und eventuell eine wichtige Rolle im Team übernehmen könnten? Liebe Grüße und Gratulation. Vielen Dank und liebe Grüße zurück. Und die Spieler, um die es geht, sind Julian Brandt, Karim Adeyemi, Kevin Trapp, Leon Goretzka, Timo Werner und Thilo Kehrer. Und ich kann es eigentlich kurz machen, denn ich glaube, 5 dieser 6 Spieler werden selbst wenn du all die Länderspiele, die diese fünf Spieler noch bis zu ihrem Karriereende machen werden, zusammenrechnest, gemeinsam nicht mehr auf 20 Spiele kommen. Und ich verrate euch, wer diese fünf Spieler sind. Julian Brandt ist einer davon, denn Julian Brandt, glaube ich, ist ein guter Spieler, ist beim BVB in der Vorsaison auch ein guter Spieler gewesen, im Jahr davor erst recht, einer der BVB-Leistungsträger definitiv, aber hat eben das Pech, dass es auf seiner Position einfach Leute gibt. Also ist auch so ein Spieler, wo ich sagen würde, kein Flügelspieler, kein Stürmer, so ein Halbraumzehner, so jemand, der auch sehr clever darin ist, die richtigen Räume zu finden, mit dem richtigen Timing in den richtigen Räumen aufzutauchen, das sehr, sehr gut kann, aber halt mit Musiala und Wirtz Spieler vor der Nase hat, die ganz klar in der Hackordnung vor ihm stehen. Deswegen, also vielleicht führt seinen Weg nochmal in den Kader, aber dass Julian Brandt nochmal nennenswert Einsatzzeiten für den DFB sammelt, das sehe ich nicht. Kevin Trapp auch nicht. Das ist, ich glaube, auch bei Frankfurt sind seine Tage endlich und in nicht allzu ferner Zukunft gezählt. Mit Ball am Fuß einfach zu schwach für das, was die Ansprüche des DFB-Teams sind und vieler moderner Top-Mannschaften eben. Deswegen auch bei Kevin Trapp sehe ich nicht mehr viele Länderspiele kommen. Leon Goretzka, das zentrale Mittelfeld, ist übervoll. Kimmich spielt mittlerweile beim FC Bayern so gut, dass man darüber reden muss, ob man die Losung aufrechterhalten kann, dass er für den DFB hinten rechts spielt. Du hast einen Pavlovic, der mit den Hufen scharrt, Robert Andrich, Pascal Groß, Emre Can, der ja irgendwie immer noch auch noch nominiert wird. Und da gibt es immer noch gute Leute, die nicht den Weg in die Mannschaft finden. Und ich glaube auch, Leon Goretzka ist kein Spieler mehr mit einer Zukunft im DFB-Team. Dasselbe gilt in meinen Augen für Timo Werner, Umschaltspieler. Jemand, der Platz braucht, jemand, der sowohl technisch als auch, glaube ich, vom, ja, wie soll ich das sagen, vom Fußballverständnis her, glaube ich, nicht mehr gebraucht wird in dieser Mannschaft. Stichwort, du spielst links, seit 15 Minuten spielst du rechts, verstehst es nicht, oder was? Und Thilo Kehrer ist so ein Hybridspieler zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger. An sich ein, im modernen Fußball ein Profil, für das es durchaus Bedarf gibt. Aber da sehe ich Benny Henrichs in der Hackordnung vor ihm. Da sehe ich einen Malik Ciao perspektivisch vor ihm. Da gibt es Spieler auf jeden Fall, die ich da höher einsortiert habe. Thilo Kehrer hat seine Chancen im DFB-Team gehabt und hat sie in meinen Augen eigentlich nie nutzen können. Deswegen diese fünf Herren, glaube ich, kommen zusammen nicht mehr auf 20 Länderspiele im Rest ihrer Karriere. Einer ist noch übrig und der ist vielleicht kontrovers, aber ich glaube, der einzige dieser Spieler, der noch einen Weg in diese Mannschaft finden könnte und vielleicht auch tatsächlich nochmal eine wichtige Rolle einnehmen könnte, ist Karim Adeyemi. Denn Karim Adeyemi ist immer noch nur 22 Jahre alt. Das unterscheidet ihn auch von den anderen Herren, die alle schon deutlich weiter in ihrer Karriere sind. Da ist noch in der Theorie Raum zur Entwicklung übrig. Und Karim Adeyemi erfüllt oder bringt was mit, was nicht so wahnsinnig viele Spieler in der aktuellen DFB-Mannschaft von Julian Nagelsmann in diesem Extrem mitbringen. Denn wenn Karim Adeyemi eins ist, dann zumindest im Potenzial hat er auch gegen Bochum eine exemplarisch schlechte Entscheidung getroffen, wo der Ball, glaube ich, ganz klar zu Guirassy gemusst hätte. Aber Adeyemi ist im Grundsatz jemand, der eine brutale Waffe im Umschaltspiel sein kann. Also denkt an das Chelsea-Tor, generell an so ein paar Momente, wo er auch gezeigt hat, dass er körperlich robust ist, dass er in Umschaltmomenten das aushalten kann, wenn jemand ihm im Nacken hängt und so in so Schulter-an-Schulter-Duellen auch stabil bleiben kann. Und ich glaube schon, dass Adeyemi so als Spezialist jemand sein könnte, der dabei sein könnte in der Zukunft, wenn seine Leistungen grundsätzlich auf Vereinsebene stimmen, um halt jemand zu sein, den man reinwerfen kann, wenn man zum Beispiel sagt, ey, wir führen, wir wollen aber nicht nur defensiv wechseln und wir wollen vielleicht in einem K.O.-Spiel zum Beispiel die Tatsache ausnutzen, dass der Gegner jetzt aufmachen muss, und dann könnte Adeyemi ein Spieler sein, der so den letzten finalen Nadelstich setzt. Deswegen der Spieler von diesen sechs Herren, dem ich am ehesten zutraue, für Deutschland nochmal eine relevante Rolle zu spielen, das ist Karim Adeyemi. Magedonska, ebenfalls aus unserem Discord. Hi Niklas, erstmal von mir auch herzlichen Glückwunsch. Jetzt zu meiner Frage. Wenn du in zwei Monaten wieder zurück bist im wöchentlichen Bundesliga-Besprechen, wie sieht dann deiner Meinung nach die Tabelle momentan aus? Sprich, eine kleine Mini-Prognose nach den ersten Spieltagen jetzt. Viele Grüße aus der schönsten Stadt der Welt. Welche ist die schönste Stadt der Welt? Ist natürlich sehr, sehr subjektiv, aber welche wäre es für mich von den Städten, die ich bisher gesehen habe? Schwer zu sagen. alle Leute, die nicht in Berlin wohnen, hassen ja Berlin, aber ich wohne sehr, sehr gerne in Berlin. Und es ist von den Städten, in denen ich gelebt habe, auf jeden Fall die schönste. Wahrscheinlich nicht im Gesamtbild, da gab es bestimmt schönere, aber ich lebe hier auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Aber zu deiner Frage, ich habe es mir nicht nehmen lassen, denn ich werde die Monate Oktober und November raus sein. Heißt, ich komme nach dem 12. Spieltag zurück und hab einfach mal bis dahin die Bundesliga durchgetippt und wir gehen sie mal jetzt vielleicht von unten nach oben durch und schauen mal, was bei mir da rausgekommen ist. Und danach habe ich noch ein paar Takes, Hot Takes sind es glaube ich nicht, aber ein paar Takes, was in dieser Zwischenzeit grundsätzlich in der Bundesliga so passiert sein könnte. Also, auf dem 18. Platz der VfL Bochum abgeschlagen mit einem einzigen Punkt. Ich sehe den VfL Bochum bei einem Zähler nach 12 Spieltagen. Und ja, das wäre eine ziemlich düstere Prognose, die sehr deutlich in Richtung Abstieg zeigen würde. Und danach fühlt es sich aktuell zumindest auch ein kleines bisschen an, auch wenn die gegen Dortmund zumindest ansatzweise Momente hatten oder auch Dinge gezeigt haben, die gefährlich aussahen. Und man ehrlicherweise sagen muss, wenn Boadu diese Chance nutzt, die er da hat zum 3:0, dann glaube ich auch nicht mehr daran, dass Dortmund das Spiel noch dreht. Aber nach 12 Spieltagen sehe ich den VfL Bochum bei einem eklatanten einzigen Pünktchen auf Platz 18. Dann Kiel, Augsburg, Hoffenheim, St. Pauli und Mainz, alle mit 10 Punkten auf unterschiedlichen Wegen dorthin gekommen. Kiel mit 3 Siegen, einem Unentschieden und 6 Pleiten. Augsburg mit 2 Siegen, 4 Remis und 6 Pleiten. Ja, und dann sind, glaube ich, auch die Möglichkeiten, wie man bei 10 Punkten aus 12 Spielen landen kann, auserzählt. Also Kiel wird das Siegen so ein kleines bisschen anfangen, wird hier und da mal 3 Zähler mitnehmen und dadurch auf jeden Fall konkurrenzfähig bleiben. Ich glaube, Augsburg und Hoffenheim sind so die Mannschaften, die vor allem zu den Enttäuschungen zählen werden, weil man da, was die Kader angeht, schon sagen muss, dass die mittlerweile an dem Punkt sind, also die TSG schon seit Jahren, aber auch Augsburg mittlerweile eigentlich an dem Punkt ist, dass man dort unten nicht drinstecken sollte. Das sehe ich aktuell aber kommen. Auch nicht gut für meine Bundesliga-Prognose, wo ich den FCA in einem schwachen Moment auf Platz 7 getippt habe. Jedenfalls sind das meine Plätze 17, 16, 15, 14, 13 und 12. Dann kommt wieder eine Gruppe von 4 Mannschaften mit derselben Punktzahl. Und zwar zwischendrin noch Heidenheim auf 12 mit 14 Punkten. Und dann Werder Bremen, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg mit 16 Zählern. Und das sind auch die Tabellenregionen, wo ich diese Mannschaften, also zumindest Gladbach, Union und Bremen sehe. Ich kann mir vorstellen, dass die am Ende irgendwo in diesem Korridor von maximal 8 bis Platz 11, vielleicht 12 einlaufen und dass am Ende marginale Unterschiede sein werden, die dann dafür sorgen, dass der eine vielleicht auf 9 und der andere auf 11 steht. Und ich würde sagen, für alle 4 Mannschaften aber, für Freiburg, Gladbach, Union und Bremen, wäre, glaube ich, wenn man wüsste, man landet schlechtestenfalls auf Platz 11 und bestenfalls auf Platz 8, dieser Korridor einer, mit dem man am Saisonende wahrscheinlich zufrieden wäre. Dann kommt ein kleiner Sprung in der Tabelle, 4 Zähler Unterschied, dann kommt auf Platz 7 bei mir der VfL Wolfsburg mit 6 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen und 20 geholten Punkten. Da müsste das Siegen, glaube ich, ehrlicherweise jetzt langsam mal losgehen. Denn Stand jetzt hat Wolfsburg erst einen Sieg geholt aus 5 Spielen. Das heißt, ich tippe, aus den nächsten 7 Spielen gewinnt Wolfsburg 5. So viel dazu, da ist natürlich gar kein Bias bei mir vorhanden. Aber ehrlicherweise finde ich, dass die das unter Hasenhüttl ganz gut gemacht haben. Und die haben jetzt schon gegen Bayern, gegen Leverkusen und gegen Stuttgart gespielt. Also es wird schon auch leichter vom Programm her und auch gegen Frankfurt. Also wenn man sich überlegt, wie hart das Auftaktprogramm von Wolfsburg gewesen ist, dann kann es jetzt eigentlich nur besser werden. Auf Platz 6 der VfB Stuttgart mit 21 Punkten. Die sehe ich hinten raus auf jeden Fall höher, aber auch die, glaube ich, werden so ein bisschen hadern damit, dass die aus den Leistungen teilweise zu wenig gemacht haben, weil sie besser spielen als der 6. Platz, das zu dem Zeitpunkt ausdrücken wirkt. Ich sage aber, sie werden dann in den letzten 5 Rückrundenspielen, die noch bleiben, oder Hinrundenspielen, besser gesagt, in den letzten 5 Spielen der Hinrunde werden sie mindestens 4 davon gewinnen. Auf Platz 5 der BVB mit 22 Punkten, punktgleich mit Eintracht Frankfurt, die ebenfalls 22 Punkte haben werden nach 12 Spieltagen. Auf Platz 3 Bayer Leverkusen, die werden nach ihrer Pleite gegen Leipzig noch ein weiteres Mal verlieren. Und auf Platz 3 stehen, auf Platz 2 sehe ich Die Rasenballer leider mit 8 Siegen und 4 Unentschieden, also noch ungeschlagen und nur 6 Gegentoren. Ich glaube, die werden offensiv keinen Rauschfußball bieten, aber defensiv so solide stehen, dass sie relativ viele Punkte holen. Und ja, einsame Kreise an der Spitze wird nach 12 Spieltagen bereits der FC Bayern ziehen, der bei mir 11 Spiele gewinnt, einmal unentschieden spielt, ein Torverhältnis von 45 zu 11 hat und 34 Punkte aus 12 Spielen, 6 Punkte Vorsprung bereits auf den 2. Platz. Und ich glaube, aktuell fühlt es sich für mich so an, als könnte das eine der, mal wieder eine der einsameren Bayern-Meisterschaften werden, denn Leverkusen hat das gut gemacht. Ich teile auch nicht so die Kritik an Leverkusen nach dem Spiel. Ich glaube, das war genau der Plan, den sie für dieses Spiel hatten, diesen einen Punkt mitzunehmen. Und ja, Leverkusen hatte nur 3 Abschlüsse, hat selber quasi keine Chancen kreieren können. Aber auch Bayern hatte jetzt vor allem aus dem Spiel heraus nicht wahnsinnig viele Top-Chancen. Also wenn es darum ging, den FC Bayern in seiner eigenen Chancenkreierung zu limitieren und aus dem Strafraum so gut es geht rauszuhalten, ist der Teil in meinen Augen zumindest gelungen. Und jetzt meine 3 Takes zu dem, was in den nächsten 7 Spielen, in denen ich nicht da bin, passieren wird. Bochum und Hoffenheim werden bis dahin einmal den Trainer gewechselt haben. Serhou Guirassy hat eine 2-stellige Anzahl an Toren auf dem Konto, würde bedeuten, er macht in den nächsten 7 Spielen mindestens 7 Tore für den BVB. Und Stuttgart, die aktuell bereits ihre erwarteten Punkte unterperformen um 2, knapp 2, laut Understat zumindest, werden 5 Punkte weniger haben nach 12 Spielen, als eigentlich statistisch erwartbar gewesen wären. Und das wird dann eben auch erklären, warum sie nur auf dem 6. Platz stehen. Weiter geht's mit der Frage vom Kampfkrepp. Der Kampfkrepp kommt ebenfalls aus unserem Discord und fragt: Gude, in der 2. Liga sind Stand jetzt noch 4 Teams ungeschlagen. Was traust du diesen Teams in diesem Jahr zu und was wäre eine Sache pro Team, die sie so stark macht? Genieß noch die letzten Nächte mit viel Schlaf. Liebe Grüße aus Gießen, liebe Grüße in die Stadt mit dem Elefantenklo zurück. Also, 4 Vereine sind ungeschlagen. Düsseldorf, Magdeburg, Karlsruhe und Paderborn. Und bevor ich eine Sache herausstelle, die jedes Team vielleicht für sich hat, also die haben auch sicherlich Stärken auf dem Platz gemeinsam, eine Gemeinsamkeit, die diese 4 Vereine auszeichnet, die noch ungeschlagen sind, ist die Länge, die die Trainer bereits in ihrem Amt verbracht haben. Daniel Thun ist bei Fortuna Düsseldorf in seiner 3. vollen Saison. Also der hat schon 2 volle Jahre, würde jetzt seine 3. volle Saison machen. Christian Titz, ist es Christian? Ich verwechsel den immer mit dem Mann von Augsburg, dem Stürmer, mit Titz. Es ist Christian Titz, sage ich. Der geht bei Magdeburg bereits in seine 4. volle Saison. Eichner bei Karlsruhe ist in seiner 5. vollen Saison als KSC-Cheftrainer. Lukas Kwasniok bei Paderborn in seiner 4. vollen Saison als Cheftrainer. Also wir sehen, glaube ich, dass Teams, die lange und langfristig an ihren Trainern festgehalten haben, jetzt auch irgendwo die Früchte dafür ernten. Die sind in meinen Augen ein über Jahre aufgebautes, super stabiles taktisches Fundament, sowie natürlich auch eine Mannschaft, die teilweise über 6, 7, 8 Transferfenster hinweg sukzessive gemeinsam mit dem Trainer aufgebaut werden konnte nach seinen Vorstellungen. Weil es dauert in der Regel ein paar Transferperioden, bis du eine Mannschaft so zusammengebaut hast, dass sie auch so der Idee des Trainers vollständig entspricht. Und ich glaube, das haben diese 4 Teams gemeinsam, dass sie lange mit ihren Trainern arbeiten und die Mannschaft weiß, was der Trainer will und auch gleichzeitig eine Mannschaft ist, die gemeinsam mit dem Trainer sukzessive über die Jahre nach seinen Vorstellungen zusammengestellt werden konnte. Einzelne Stärken, die diese Teams haben: Magdeburg zeichnet in meinen Augen eine extrem hohe Ballsicherheit und Pressingresistenz aus. Ihr wisst ja, dass ich es liebe, von den Passes per Defensive Action zu sprechen. Es gibt aber auch die Passes per Defensive Action Against, die so ein bisschen sagen, okay, wie leicht ist eine Mannschaft eigentlich pressbar? Wenn der Wert niedrig ist, also eine niedrige Zahl ist, heißt es eben, okay, man schafft es in den eigenen Reihen vielleicht nur 7 oder 8 Pässe zu spielen, bis der Gegner einem den Ball wieder abgejagt hat. Entweder weil das vielleicht zur Spielidee dazugehört oder weil man eben so schlecht im eigenen Ballbesitz ist, dass man es nicht schafft, unter Druck den Ball zu halten. Und das schafft der FCM. Sie haben aktuell den Spitzenwert in der 2. Liga, was die Passes per Defection per Defensive Action Against angeht, liegt, glaube ich, bei 14, irgendwas. Also der FCM spielt im Schnitt pro Ballbesitzsequenz 14 Pässe, bevor der Gegner ihnen den Ball abjagt. Das zeichnet sie, glaube ich, aus. Karlsruhe hat eine extrem hohe defensive Stabilität. Das zeichnet sich nicht aus in den wenigsten Gegentoren, aber in den wenigsten erwarteten Gegentoren. Haben jetzt gerade gegen Köln 4-4 gespielt, also da auch 4 Dinger gefressen. Aber der XG-Wert von Köln war auf jeden Fall unter 2. Und sie haben eben den niedrigsten erwartete Gegentore-Wert der zweiten Liga. Wo auch, glaube ich, das Personal so ein bisschen darauf ausgelegt ist. Weil die spielen in diesem nominellen 4-4-2, wenn man so will. Aber die Spieler, die die äußeren Positionen besetzen, sind halt Vanicek und Burnic. Vanicek ist von Haus aus zentraler Mittelfeldspieler. Und Burnic hat die meisten Spiele in seiner Karriere als defensiver Mittelfeldspieler gemacht. Das heißt, da sind Spieler auf dem Platz, die offensive Rollen bekleiden. Vanicek gerade 3 Tore gemacht, die aber auch Kompetenzen haben im Spiel gegen den Ball. Und das, also diese defensive Stabilität zeichnet für mich den KSC aus. Bei Düsseldorf würde ich sagen, ist es das enorme Tempo im eigenen Spiel, denn Düsseldorf ist keine herausragende oder, also was den Wert angeht, keine herausragende Ballbesitzmannschaft, haben jetzt nicht übermäßig viel Ballbesitz, liegen da nach 7 Zweitligaspieltagen aktuell auf dem 11. Platz, aber Platz 2 bei der Passing Rate, also wie viele Pässe Düsseldorf spielt oder wie viele Pässe Mannschaften spielen pro Minute eigenen Ballbesitz. Das heißt, Düsseldorf spielt pro Minute eigenen Ballbesitz die zweitmeisten Pässe. Das heißt, wenn Düsseldorf den Ball hat, spielen sie schnell und haben ein flüssiges, schnelles Kombinationsspiel, was dann auch für den Gegner schwer zu greifen ist. Das heißt, für mich zeichnet Düsseldorf eben aus, dass sie, wenn sie den Ball haben, dann in diesem Ballbesitz oder mit diesem Ballbesitz sehr, sehr gut umzugehen wissen. Und final Paderborn hat in meinen Augen eine physisch sehr gute Mannschaft. Platz 2 bei der sogenannten, ich habe jetzt viele Podiumsplätze, die ich hier rausgesucht habe, Platz 2 bei der sogenannten Challenge Intensity. Das heißt, wie viele Defensivaktionen hast du pro Minute gegnerischen Ballbesitzes? Also wie viele Zweikämpfe, wie viele Interceptions, wie viele Tacklings? Also wie eklig bist du einfach gegen den Ball? Und da ist eben Paderborn bei der sogenannten Challenge Intensity, die bei Y-Scout auch geführt wird, auf Platz 2. Ist eine physisch sehr gute Mannschaft, haben auch vorne Leute da. Also der eine Sechser, der aus Duisburg gekommen ist, der 19-Jährige, ist über 1,90 groß, haben diesen Flügelspieler, der auch noch super jung ist, Anfang 20 aus der eigenen Jugend, der über 1,90 groß ist, also echt spannende physische Profile auch. Und einen der variabelsten, taktisch besten und gleichzeitig unterschätztesten Trainer der zweiten Liga oder vielleicht sogar im deutschen Fußball. Lukas Kwasniok hat die Ausstrahlung von einer Kiosk-Legende, so einem Typ, der immer am selben Kiosk sitzt und da sich sein Kaltgetränk gönnt, ist aber ein Top-Trainer fachlich in meinen Augen. Wenn ich Lautern-Spiele schaue, dann sind die Spiele gegen Paderborn meistens die, wo ich vom Gegner und seinen Mustern mit Ball am meisten beeindruckt bin. Also das, finde ich, macht Paderborn sehr gut. Und hat einen sehr guten Trainer, der in meinen Augen es verdient hätte, irgendwann auch mal in der Bundesliga zu arbeiten. Mehr als andere Trainer, die dort schon häufiger angestellt gewesen sind. Und auch eine Mannschaft mit spannenden Talenten. Ein Name, den ich hier erwähnen möchte, ist Aaron Zehnter. Der hat aktuell 4 Tore vorbereitet bisher. Spielt so linke Schiene für Paderborn. Und den hatte ich mal erwähnt in einem Frag Calcio, das ich im Juni 2022 gemacht hatte, also vor über 2 Jahren. Damals war er noch gerade rausgekommen aus der U19 beim FC Augsburg, hatte dort in der U19-Bundesliga brutale Zahlen aufgelegt. Da hatte ich damals als Scout für einen Spieler, der in der kommenden Saison vielleicht den Sprung schaffen könnte in die Bundesliga. Das hat damals nicht ganz so geklappt, aber gelingt jetzt offensichtlich mit so ein bisschen Latenz über den Umweg zweite Liga. Aaron Zehnter, super spannender Spieler, viel Geschwindigkeit, technisch sehr guter Fußballer, wie gesagt, schon 4 Assists, kann man auf jeden Fall weiterhin auf dem Schirm haben. Und was ich diesen Mannschaften zutraue, also Paderborn wird trotzdem am Ende nicht um den Aufstieg spielen. Die werden irgendwas zwischen Platz 5 und Platz 8 belegen. Und das ist dann, glaube ich, auch für die eigenen Ansprüche total in Ordnung oder sogar mehr als in Ordnung. Düsseldorf habe ich nicht erwartet, dass die den Knick in der Relegation so gut wegstecken und so gut weitermachen. Und die sehen aktuell aus wie ein Stein gemeißelter Aufsteiger. Und Karlsruhe und Magdeburg traue ich auch zu, Platz 3, um Platz 3 bis 5 zu spielen. langfristig hinten raus, was die Saison angeht. Gerade den FCM würde ich gerne in der Bundesliga sehen, weil ich es Christian Titz total gönne, der einen total individuellen oder sagen wir sich vom Rest Fußball Deutschlands in weiten Teilen abhebenden Stil hat, der mit dem Torwart in einer Art und Weise im Aufbau arbeitet, wo man sagen muss, das war fast schon revolutionär, der viel zu früh beim HSV entlassen wurde und wenn sein Weg mit seinem Fußball in die Bundesliga führen würde, fände ich das extrem cool. Zumal der FCM auch ein Verein ist, natürlich mit einer, ich möchte da nicht auswärts hinfahren, aus verschiedenen Gründen, aber mit einer trotzdem brutalen Fanszene, die, glaube ich, in der Bundesliga auch ordentlich Alarm machen würde. So viel dazu. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Tamino 6378. Gute Niklas und herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs an euch. Nachwuchs, der auf dem Weg ist, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Didi Hamann hat gesagt, dass Enzo Mio im Moment der beste Spieler der Bundesliga ist. Auch wenn man seine gewollt übertriebenen Aussagen nicht immer beim Wort nehmen sollte, steckt unbestritten viel Talent und ein sehr guter Fußballer in dem 22 Jahre jungen Franzosen. Ist er deiner Meinung nach der beste Spieler des VfB Stuttgart und gehört er schon zur Top 10 in der Bundesliga? Grüße aus der Stadt, in der das älteste Volksfest der Welt stattfindet. Sami Khedira hat ein ähnliches Horn geblasen und hat bei dem Kantersieg vom VfB gegen Dortmund auch Enzo Mio betont in einem Atemzug erwähnt mit Florian Wirtz und Jamal Musiala. Und hat sich dann darin bestätigt gesehen, als Enzo Mio auf der Grundlinie diese krasse Aktion hatte, wo er zwei Leute auswackelt. Ich glaube, erst Benze Baini und dann Schotterbeck und dann eben darüber das Tor vorbereitet hat. Und ich finde ganz klar, dass Enzo Mio auf Platz 3 ist im Ranking der Talente. Musiala, Wirtz und Mio. Aber dass es schon auch nachvollziehbar ist, warum man ihn im selben Atemzug mit diesen beiden Spielern erwähnen möchte, weil er ähnlich ist als Fußballer, weil ich finde, weil er eine ähnliche Funktion für seine Mannschaft erfüllt. Also ich würde sagen, was die drei Spieler eint, ist, dass sie in ihrem Team so eine Art freie Aggregate sind, die ganz, ganz wichtig dafür sind, dass Leverkusen, Stuttgart und Bayern so Fußball spielen können, wie sie Fußball spielen wollen. Wenn man sich die Heatmap von Enzo Mio auch in dieser Saison anschaut, sieht man, der taucht im Prinzip also in der Vertikalen, also entlangs des Feldes, überall auf. Und wir haben ihn ja auch schon überall gesehen. Ich glaube, wir haben Mio schon gesehen auf der Doppelsechs neben einem Karasor, wenn man stiller ausgefallen ist. Wir haben ihn hinter der Spitze gesehen jetzt schon mehrfach. Das ist ein Spieler, der kann auf die Außenposition ausweichen, hat eine vernünftige 1 gegen 1 Qualität dafür, solide Geschwindigkeit, läuft, glaube ich, in der Spitze so 34 km/h, hat aber auch eine ordentliche Spritzigkeit im Antritt. Heißt, ist ein Spieler, den kannst du eigentlich überall an den Ball bringen und er bringt dich überall weiter. Sieht man auch daran, dass er sehr hoch rankt in den erhaltenen Pässen pro 90 Minuten. Also da liefert er sehr, sehr gute Zahlen ab und liefert auch mehr in den letzten 365 Tagen als Jamal Musiala. Bei dem liegt es aber, glaube ich, daran, dass seine Rolle gerade erst anfängt, sich so mehr in die Richtung zu entwickeln, wie auch Mio und Wirtz bei ihren Mannschaften genutzt werden. Bei Musiala haben wir das eher sporadisch gesehen unter Thomas Tuchel noch, dass der so tief gefallen ist und sich Bälle quasi aus der Sechserposition abgeholt hat und dann eben das Spielfeld dynamisch überbrückt hat nach vorne, entweder mit Ball am Fuß oder über Passspiel. Bei Mio und bei Wirtz haben wir das schon häufiger gesehen und bei Musiala sehen wir das jetzt auch zunehmend mehr, dass irgendwie die Bayern, die ja super fluide spielen, dass auf der Sechserposition einer irgendwie in die Innenverteidigung fällt oder nach außen abkippt und dann Musiala dynamisch in der Position auftaucht, dort angespielt wird und dann eben seine brutalen Qualitäten als Ballschlepper nutzt. Und ich würde sagen, Mio hat nicht ganz diese Explosivität im Dribbling und diese Unaufhaltsamkeit, Unaufhaltbarkeit, die Musiala so auszeichnet. Und er hat nicht ganz so dieses dritte Auge, das Florian Wirtz hat, das ihm erlaubt, das Spiel auf eine Art und Weise zu sehen, wie es, glaube ich, kaum ein anderer Fußballer aktuell sehen kann. Aber Enzo Mio ist auf jeden Fall ein absoluter Topspieler. Und so wie er aktuell spielt und so wie er so eine Art Bindeglied für den VfB Stuttgart ist, ich glaube, vor allem auch nochmal wichtiger geworden jetzt, weil man mit Guirassy eben jemanden verloren hat, der auch so ein krasser Connector war, der irgendwie total gut darin war, irgendwie Abwehr und Angriff miteinander zu verbinden. Ist es umso wichtiger, dass Mio noch mehr so eine Rolle annimmt, gemeinsam mit einem Dennis Undav, wenn Demirovic vielleicht eher anders spielt. Demirovic, glaube ich, wird auch schon in eine Richtung entwickelt, dass der das mehr und mehr machen soll. Wenn das klappt, schön. Aber ich glaube, gerade jetzt ist es auch wichtig, dass Mio dann eben umso mehr diesen Teil übernimmt. Und er ist auf jeden Fall einer der drei wichtigsten Spieler des VfB Stuttgart und hat das Potenzial, vielleicht sogar Richtung Saisonende der wichtigste zu sein. Das halte ich durchaus für möglich. Ist er in der Top 10 der Bundesliga? Also wie gesagt, ich glaube, Wirtz und Musiala habe ich beide davor. Harry Kane habe ich davor. Ich glaube, ich habe dann wahrscheinlich Gyrassi noch davor, Boniface davor, Kimmich habe ich davor. Dann sind wir schon mal bei 6 Leuten, die ich aus dem Bauch heraus davor hätte. Granit Xhaka wahrscheinlich auch bei Bayer Leverkusen als 7. Spieler. Dann wird es irgendwie schon eng, da müsste ich schon aktiver anfangen nachzudenken. Also er ist auf jeden Fall nicht weit davon entfernt. Und ganz klar ein Spieler, der den VfB, also der wird den VfB, sind wir mal ehrlich, wenn er kommenden Sommer wechseln sollte und der sein Niveau hält, dann ist das ein 50, 60 Millionen Euro Spieler und die nächste absolut gelungene Investition des VfB Stuttgart. Und also Enzo Mio ist ein ganz, ganz fantastischer Fußballer, wenn auch vielleicht nicht aktuell der beste Spieler der Bundesliga. So viel dazu. Letzte Frage kommt von Chris Koch 2486. Das ist eine kleine Off-Topic-Frage, wie ich es ja gerne hinten raus mache. Moin Niklas, Papa sein ist bestimmt mit vielen wunderschönen Momenten, aber auch mit viel Verantwortung verbunden. Wenn es dir nicht zu persönlich ist, nenn uns doch bitte deine Top 3 Dinge, auf die du dich am meisten freust und die 3 Sachen, vor denen du am meisten Respekt hast, wenn du an deine Zukunft als Papa denkst. Liebe Grüße aus der Stadt mit dem Kolosseum, geschrieben wie der Kanzler Kohlen. Das Kolosseum ist tatsächlich ein Ort, an dem irgendeine Firma Sauerkraut herstellt und dass sie den Ort Kolosseum genannt haben, finde ich sehr, sehr cool. Zu deiner Frage, erstmal was Grundsätzliches vorneweg, weil das hat mich auch in den letzten Wochen so relativ viel beschäftigt, so wie ich damit umgehen möchte. Wir sind ja irgendwo auch Personen des öffentlichen Lebens. Jetzt ist das hier bei Calcio Berlin nicht immer so relevant, der private Aspekt, weil es ja meistens einfach nur um Fußball geht und da sind eher Frag Calcio oder Livestreams. Und bei uns auch oder bei Nico und mir auch eher 50+2 der Raum, in dem man eher auch Privates mal kurz zumindest angeschnitten wird oder auftaucht. Und also ich habe mir persönlich fest vorgenommen, nur auf einer Metaebene über mein Leben als Vater zu sprechen. Das klingt jetzt total hochtrabend, Metaebene. Damit meine ich eigentlich nur, dass ich im Idealfall hoffentlich einfach nur darüber berichten kann, wie schön und erfüllend ich das finde, Vater zu sein, ohne dabei die Hürden und Herausforderungen, die es ganz ohne Zweifel mit sich bringt, irgendwie zu negieren oder leugnen zu wollen. Aber das Thema hat mich echt viel beschäftigt, weil ich finde so, wir haben eine sehr, sehr junge und auch gleichzeitig sehr, sehr männliche Zielgruppe. Und ich finde, gerade im digitalen Raum existieren da gerade sehr, sehr viele grottenschlechte Vorbilder. Und ich ist irgendwie auch ein bisschen anmaßend zu glauben, dass man eins sein könnte oder ist vielleicht. Aber ich finde, es gibt auch gerade in Deutschland viele so Möchtegern-Andrew-Tate-Verschnitte, die ähnliche Rhetorik haben, ähnliche Logiken vertreten, wo ich ganz ehrlich sagen kann, da, also sich die Leute zum Vorbild zu nehmen, das ist nichts anderes, glaube ich, als eine Einbahnstraße dazu, unglücklich zu sein und auf jeden Fall nicht der Weg nach vorne. Und deswegen irgendwie möchte ich schon auch darüber sprechen, weil ich mich wahnsinnig darauf freue, Vater zu werden und hoffe auch, dass ich es gut mache natürlich. Aber was ich eben sagen möchte ist, der Alltag und die Kindheit meines Kindes sollen kein Content sein, soll kein lustiger Content sein, soll einfach kein Content sein. Das ist so meine Haltung. Ich möchte da so eine klare Grenze ziehen, weil also mein Kind hat nicht entschieden, eine Person des öffentlichen Lebens zumindest in einem gewissen Rahmen zu sein. Und ich finde, alles, was inhaltlich im Leben meines Kindes passiert, das soll auch im Privaten und in der Familie bleiben. Also ich halte da gar nichts von, Kinder für Content zu nutzen. Und dementsprechend möchte ich das auf keinen Fall machen. Und deswegen, wenn ihr mich darüber sprechen hört, dann eher nur grundsätzlich darüber, wie ich das finde, Vater zu sein und wie es mir damit geht vielleicht. Aber mehr definitiv nicht. Aber jetzt zu den 3 Dingen, die ich gut finde und drei Dinge, auf die ich mich freue und 3 Dinge, vor denen ich Respekt habe. Also freuen, habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen nervös geworden bin, als es jetzt in diese Themenrichtung ging. Ich freue mich darauf, das erste Mal das Gefühl zu haben, dass mein Kind mich erkennt und auf mich reagiert und auf meine Stimme, auf meine Nähe mit positiven körperlichen Signalen reagiert. Also ich beziehe mich jetzt vor allem auf Dinge, die, glaube ich, in der Anfangszeit passieren werden. Also weil das ist ja, man muss sich erstmal auch kennenlernen und ein Kind entwickelt sich dann aber auch, glaube ich, recht schnell weiter. Und dann so die Momente, wo du das Gefühl hast, okay, mein Kind lächelt mich zum ersten Mal an, erkennt mich, reagiert auf meine Stimme, freut sich irgendwie bei mir zu sein über meine Anwesenheit. Das, glaube ich, muss ultra krass sein. Das wird sich sicherlich immer wieder verändern und die Herausforderungen werden anders sein mit dem Älterwerden des Kindes. Aber ich freue mich auch schon drauf, so vielleicht so nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, keine Ahnung, wann auch immer das sein wird, mit meiner Freundin zusammen das Gefühl zu haben, wir sind eingespielt und wir haben das im Griff und wir schaffen das. Weil ich glaube, am Anfang, glaube ich, kann das auch erstmal sehr, sehr groß wirken, wo man denkt so, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen? Wie schaffen wir das alles so? Aber das Gefühl zu finden, das Gefühl irgendwann zu haben, wir haben uns eingespielt und wir sind ein gutes Team und wir kriegen das hin, glaube ich, das wird auch sehr, sehr schön. Und dann freue ich mich sehr darauf, Zeit mit Kind bei meinen Eltern und auch den Eltern meiner Freundin zu verbringen. Also ich würde sagen, dass ich schon ein ziemlich großer Familienmensch bin. Es ist kein Zufall, dass ich in den letzten Jahren eigentlich, ich wüsste nicht, wann ich zum letzten Mal Urlaub gemacht habe, wo ich in den Urlaub geflogen bin. Die allermeisten Urlaube, die ich gemacht habe, seitdem ich arbeite, ist, dass ich einfach zu meinen Eltern nach Hause gefahren bin und da Zeit verbracht habe, weil ich das total gerne mache und schon sagen würde, dass ich Familienmensch bin. Und die Vorstellung, das dann mit meinem eigenen Kind zu machen und dann irgendwie so generationenübergreifend gemeinsam Zeit zu verbringen, stelle ich mir super, super schön vor. Und da freue ich mich sehr drauf. Die drei Punkte, vor denen ich Respekt habe. Du hast ja Verantwortung angesprochen. Also einfach diese Fragilität dieses kleinen Menschen, gerade in der Anfangszeit. Ein Kind ist ja maximal abhängig in jeglicher Hinsicht von seinen Eltern. Und das bedeutet ja auch irgendwo maximale Verantwortung für einen sehr, sehr kleinen, sehr, sehr verletzlichen Menschen. Also Kinder halten schon auch was aus. Also alleine die Geburt ist ja auch ein krasser Prozess, durch den ein Kind dann so durchgeht. Aber man will ja dieses kleine Geschöpf absolut behüten und will, dass dem nie irgendwas zustößt. Und ich glaube, das wird man eben auch kennenlernen, dass man auf eine andere Art und Weise Sorgen und Ängste hat, weil, also ich bin jetzt Anfang 30 und ich wüsste nicht, wann ich in meinem Leben zuletzt, vor allem als Erwachsener, jemals um etwas oder irgendwen Angst gehabt haben müsste. Und ich glaube, so ein Kind macht einen auch deutlich verwundbarer und verletzlicher als Menschen, weil da eben jemand ist, an dessen Wohlergehen einem für einen alles hängt, aber man ist halt nur, auch vor allem mit dem Älterwerden dann nur in gewissen Rahmen kontrollieren und bestimmen kann. Dann habe ich Respekt davor, vor der Herausforderung, glaube ich, die es auf jeden Fall ist, ein präsenter, involvierter Vater zu sein, im Einklang mit meiner Selbstständigkeit. Ich bin selber aufgewachsen mit einem Vater, der selbstständig ist und weiß, dass das nicht leicht ist, das immer hinzukriegen. Und das wünsche ich mir eben sehr von mir selbst, dass ich das schaffe, präsent zu sein, involviert zu sein und meinem Kind irgendwie das Gefühl zu geben, dass ich total da bin und irgendwie mit dabei bin in seinem Großwerden und da auch total unterstütze mit all der Liebe, die ich ihm geben kann. Das, glaube ich, ist so ein Wunsch von mir. Und dann final sich in der Partnerschaft, in der man lebt und ja auch vor dem Kind schon zusammen war, sich da nicht im Alltag zu verlieren und auch, wenn Stress ist, was bestimmt sein wird auch, und wenn mal Schlafmangel ist, dass man es weiterhin schafft, so wertschätzend und liebevoll miteinander umzugehen und auch füreinander als Paar irgendwie Zeit zu finden. Das sind so Dinge, glaube ich, die ich jetzt mal so aus der kalten Hose raus sagen würde, wo ich Respekt vor habe, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich so, ich glaube generell, dass so das Fundament von allen zwischenmenschlichen Beziehungen, aber vor allem auch von Partnerschaft ist Wohlwollen. Wohlwollen und immer glauben, dass der andere alles mit dem größten Wohlwollen macht für einen selbst und immer das Beste auch für einen will. Und das, glaube ich, zu wahren, auch wenn es mal stressig und strapaziös wird, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Damit bin ich durch. Das ist mein letztes Frag-Calcio. Das auf jeden Fall vor meiner Content-Pause, vor meiner Elternzeit. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich drauf, zurückzukommen und danach auch mit einer anderen Perspektive vielleicht schon weiterzumachen und weiter hier Fußball-Content mit euch und für euch zu machen. Und jetzt freue ich mich erstmal darauf, dass sich mein Leben ganz schön verändern wird. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.